Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Die BildungsarbeiterInnen. Wir sind diesmal zu dritt. Mit dabei ist der Sokjong und die Sabine. Hallo, grüßt euch.
Hallo Guido.
Hallo zusammen. Hallo.
Wir haben heute den 11. März. Wir nehmen heute die Folge Nummer 32 auf. Das letzte Mal, dass wir uns zusammengeschaltet hatten, ist schon etwas her. Heute haben wir eine ganze Menge an Themen zusammengesammelt und wollen auch direkt munter, lustig starten mit allem rundum. Was gibt's Neues bei Moodle? Moodle, die Lernplattform, die IG Metall seit einiger Zeit im Einsatz hat. Und wir wollen so ein bisschen darüber plaudern. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand?
Bevor wir direkt jetzt zum Ende hinspringen, Guido, vielleicht nochmal so einen Schritt zurück für uns auch. Ne? Also die Pause, die du angesprochen hast, ist ja schon wirklich lange her. Und tatsächlich, ich habe jetzt aus so ein paar ganz kleinen Ecken rausgehört, dass wir tatsächlich Fans haben. Man glaubt es kaum und die uns vermissen.
Ja.
Es sind wenige, aber es gibt sie. Ja. Hast du geschaut, Guido, wie lange ist es her? Über ein Jahr, dass wir das letzte Mal zusammen waren?
Das muss länger her sein. Ich finde das im Hintergrund mal raus. Wir haben auf der Webseite führen wir das Datum nicht mit. Aber
habt ihr eine Folge aufgenommen ohne mich noch oder war die letzte Folge auch
die
mit
letzte
mir?
Folge war mit dir.
Dann ist das über 2 Jahre her.
Ja, das würde ich auch vermuten.
Sabine, das war doch dann vor deiner Elternzeit wahrscheinlich,
das
oder?
War vor meiner Elternzeit. Das muss also über 2 Jahre her sein. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt über Moodle gesprochen haben. Also beim Punkt Neues von Moodle habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, oder Neues oder Aktuelles, wo setzen wir denn da an? Was ist denn der Wissensstand der Zuhörenden? Ich glaube, ich habe gerade so das Gefühl, es ist alles neu, was wir seitdem mit Moodle gemacht haben.
Ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich eine Episode dazwischen mit Nelo. Und zwar am 6.5.22. Aber also, es ist fast 2 Jahre her. Oh mein Gott.
Alles klar. Dann holen wir jetzt ganz viel auf und dann ist es tatsächlich korrekt, Sabine. Wir reden nicht von Neues, über Neues von Moodle in der IG Metall, sondern wir reden über Moodle in der IG Metall. Mhm. Und was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, ohne Aufzeichnung, ist tatsächlich, ich würde behaupten, erfolgreich eine Lernplattform in der IG Metall Bildungswelt einzuführen. Und das hat uns auch schon viel Kraft gekostet, gut investierte Kraft, würde ich sagen, weil ich behaupten würde, dass wir mittlerweile bundesweit mit ein paar kleineren weißen Flecken, aber für unsere Verhältnisse ganz wenigen, es geschafft haben, dass alle Menschen, die in irgendeinem Teil Bildungsarbeit machen, mittlerweile mindestens mal von Moodle gehört haben und das ist der große Teil, dass sich Moodle auch schon aktiv nutzen. Und zwar zum einen als Seminardokumentationsplattform, das wäre so das Standard oder der kleinste gemeinsame Nenner, aber auch schon ein bisschen mehr mit dieser Lernplattform machen. Und für die, die das nicht mitbekommen haben, was eine Lernplattform ist, das glaube ich, können wir jetzt hier in der Form nicht nochmal alles aufführen. Aber ich glaube, was sagen wir mal schon spannend ist, ist, dass wir insgesamt auf einer Plattform alle zusammenarbeiten. Also von der Geschäftsstelle über die Bildungsregion hin zu den regionalen Kooperationspartnern, BA-Akademien, über die Bezirke. Alle Bildungszentren, alles, was hier im Vorstand passiert, wird mittlerweile über Moodle koordiniert. Und das, finde ich, ist nochmal eine ganz schöne Story, weil es selten so ist, dass wir als eine Organisation, zumindest als eine Teileinheit, mit einem System von Hauptamtlichen bis Ehrenamtlichen und alle, die da sonst mit zu tun haben, uns auf eine gemeinsame Softwareanwendung verständigt haben. Vielleicht ich das total, aber ich finde, das ist schon ein Riesenschritt für uns.
Das ist ein Riesenschritt. Und gerade in der Bildungsarbeit, wo man ja auch wo jeder eigentlich so seinen eigenen kleinen Stiefel fährt, ja, also wo wir auch irgendwie sehen, hier hat jeder so seine Konzepte und jeder macht das alles irgendwie so ein bisschen anders, sich da irgendwie zu committen und zu sagen, wir haben da eine gemeinsame Plattform, über die wir theoretisch, und das passiert ja auch zunehmend, Konzepte und Ähnliches austauschen können, das ist, glaube ich, schon ein großer Erfolg, aber den größten Erfolg, den ich so in den letzten 2 Jahren für mich verspürt habe, war, dass es eine der angenehmsten Einführung einer neuen Software war, die ich überhaupt irgendwie lebenszeitlich erlebt habe. Also es gab sehr, sehr wenig Gegenwind und es gab so viel positive Rückmeldungen. Es waren so angenehme Schulungen und in keiner einzigen Schulung, aber das mag auch irgendwie an den Teilnehmenden gelegen haben, die da hinkamen, hatte ich das Gefühl, dass man irgendjemandem irgendetwas überstülpt. Sondern es war immer irgendwie sehr begleitet, auch von ganz viel Freude, dass es so etwas jetzt gibt.
Ich kann das total bestätigen. Ich frage mich auch,
woran das lag, ja?
Ja, ich glaube, das lässt sich auf jeden Fall damit erklären, dass die Rufe nach so etwas wie dieser Lernplattform, ob das jetzt Moodle ist oder eine andere, die Rufe nach irgendeiner gemeinsamen Plattform, wo man sich austauschen kann, ja schon relativ lange da waren und alle oder viele froh sind, dass es jetzt eine Lösung gibt und zwar eine, die auch recht intuitiv bedienbar ist. Ich mache dieselben Erfahrungen in den Schulungen, die du gerade geschildert hast und finde es total toll, dass auch in jeder Schulung immer mindestens 2, 3, 4 Leute drin sitzen, die schon total viel mit Moodle machen und ich das Gefühl habe, die wissen teilweise mehr als ich und haben schon viel mehr damit rumprobiert und die dann auch gleich sich immer mit einbringen und den Teilnehmenden rechts und links von ihnen ein bisschen Hilfestellung leisten und das so eine Sogwirkung entfaltet. Mhm. Und am Ende sitzen alle da und denken sich, Mensch, ich habe es geschafft und es ist ja gar nicht so schwer. Also das ist auch tatsächlich ein dankbares System, weil man dafür nicht so viel Kenntnisse braucht, um zumindest mit den Basisfunktionen klarzukommen.
Mhm. Also ich stimme euch in weiten Teilen überein. Ich habe schon auch Erfahrung gemacht, dass es kritische Stimmen gab. Das kann jetzt zum einen dran liegen, dass ich diese kritischen Stimmen auch eher rausprovoziere. Jetzt könnte man über meine pädagogische Kompetenz philosophieren. Aber ich glaube, dass ich es ein bisschen rauskitzeln will bei dem einen oder der anderen. Also ich habe auch teils Schulungen oder Workshops damit angefangen, dass ich tatsächlich sowas wie Standogramme gemacht habe, wie man nicht zu Moodle, sondern zu Digitalisierung und Bildungsarbeit selber steht. Und da kenne ich die Diskurse aber auch schon aus früheren Zeiten. Und wo schon der große qualitative Unterschied ist, ist, dass die Menschen, die ich jetzt mal eher so in das skeptische Lage einordnen würde, und Skepsis tatsächlich aber auch sehr wohl wollen, weil das immer nicht nur was gegen ist, sondern oft auch die, sagen wir mal, Betonung dessen, was Präsenzbildung eigentlich für die Menschen ausmacht, dass das auch einen Raum findet. Aber im Gegensatz zu, ich würde mal sagen, auch vor der Corona-Zeit, diese sagen wir mal, Verständnislosigkeit, dass man sich auch mit anderen ergänzenden weiteren Fragestellungen beschäftigt, die auch solche Lernplattformen mit sich bringen, dass die deutlich niedriger ist und dass auch Leute, die vorher vielleicht auch dafür gesorgt hätten, dass so eine Gesamtstimmung in so einer Schulung, in so einer Aushandlung eher ins Negative gekippt wäre, vor allem bei den Leuten, die sich noch gar keine Gedanken gemacht haben, dass das eher in die andere Richtung geht. Das heißt, dass die Leute, die ihr schon beschrieben habt, die da eher zugewandt sind, die das schon lange gewollt haben, dass die eher das Ganze in die Richtung treiben, dass die, die sich noch unentschieden positionieren, eher dann offen sind, das mal mitzumachen. Und die eher skeptisch sind, auch einsehen oder sehen, dass es da erstens nicht gefährlich ist und zweitens auch Mehrwerte mit sich trägt. Das, finde ich, ist ein absoluter Gewinn bei. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil wir reden jetzt von Schulungen, aber wir haben ja unterschiedlichste Formate angeboten. Also da sind wir ja schon auch sehr flexibel auf Bedürfnisse und auf Kontexte eingegangen, mit wem wir allen eigentlich Schulungen gemacht haben. Also sei es regional, aber auch in welcher Konstellation, also mit was für Zielgruppen wir da gearbeitet haben. Auch das fand ich unheimlich spannend, dass wir da sehr übergreifend von administrativen KollegInnen, Ehrenamtlichen, aber auch hier Hauptamtlichen, dass wir mit ganz vielen gearbeitet haben.
Wo du das gerade mit der Digitalisierung sagst, also so Digitalisierung von Bildungsarbeit, das ist ja irgendwie immer so ein großes, tragendes Thema. Und dann fragt man irgendwie die Leute, naja, aber wie funktioniert das jetzt in der Organisation? Wie macht man das? Wie fängt man das an? Und da haben wir ja, glaube ich, alle auch die Zeiten hinter uns, an die wir uns mehr schlecht als recht erinnern, wo wir irgendwie die 15 coolsten Tools zeigen, mit denen man irgendetwas macht. Und am Ende war das aus meiner Sicht eines der größeren Geheimnisse, das zu lösen gab, irgendwie diesen Anpack zu finden. Und der liegt halt irgendwie nicht in dem nächsten neuen geilen Tool, sondern er liegt halt irgendwie in der allergrößten Gemeinsamkeit, die man so im Bildungsbereich hat, nämlich die Dokumentation von Seminaren. Also da muss, das ist sozusagen irgendwie, würde ich sagen, auch in der IG Metall ein sehr gepflegtes ein sehr gepflegtes Ding. Und das ist, hast ja in anderen Bildungszusammenhängen jetzt nicht gerade, dass Dokumentation der größte gemeinsame Teiler oder die größte gemeinsame Schnittstelle ist. Und das hat halt aus meiner Sicht auch bei dem Moodle alle irgendwie mitnehmen können, weil es niemanden gab, der da Bildung macht, der sagt, nö, das brauchen wir nicht. Dokumentieren machen wir nicht. Und dass das, wie du schon richtig sagtest, Sabine, auch so einfach ist, ja, dass man eigentlich, nachdem man irgendwie diesen Passwort-Kram überwunden hat, im Prinzip nur Abschnitte machen muss und Dateien per Drag and Drop in diese Plattform reinziehen kann. Und dass das echt fast jeder, also nein, das hat jeder hinbekommen. Also die größte Hürde war aus meiner Sicht immer nur Benutzernamen und Passwort eingeben können. Dass das am Ende eigentlich einen Digitalisierungsschub zur Folge hatte, den man erst einmal so gar nicht absehen konnte, weil es ja eigentlich nur vom Ende her gedacht war. Wir haben ja eigentlich innerhalb dieses ganzen Prozesses nur hinten dran ein bisschen gesagt, hier, das digitalisieren wir jetzt. Aber es hat sozusagen dazu geführt, dass die Leute, die Bock hatten, auch das Ganze vorneweg mit irgendwie in den Blick nehmen konnten. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass es eine große Ungleichzeitigkeit, glaube ich, nach wie vor in der IG Metall gibt von Leuten, die das wirklich auch nur so machen, nämlich ein PDF erzeugen und das nach Moodle hochladen. Das ist irgendwie basic. Bis hin zu denen, die sagen, ich nutze das während des Seminars und da sind die Aufgabenstellungen drin und so. Und dass es dann nach wie vor eine große Ungleichzeitigkeit gibt. Aber dass alle Leute, die jetzt wollen, auf ihre Kosten kommen können, auch die, die sagen, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, selbst die haben verstanden, dass diese Dokumentationsnummer total gut und einfach für sie ist.
Also ich würde schon sagen, es ist eher das Fundament. Wir haben damit Infrastruktur gebaut, ne? Aber du wolltest, Sabine.
Ja, ich wollte so ein bisschen gucken auf, wo stehen wir denn jetzt gerade? Jetzt haben wir den Rückblick gewagt und versucht, alle ein bisschen abzuholen. Ich glaube nämlich, dass diese Ungleichzeitigkeit, die wir jetzt gerade noch haben, immer kleiner sein wird und 2024 dafür ein total spannendes Jahr ist, weil wir jetzt in 2024 zum ersten Mal versucht haben, flächendeckend zu jedem Seminar, das von einer Einheit der IG Metall angeboten wird, auch gleichzeitig mit einem korrespondierenden Moodle-Kurs zu versehen. Und das ist jetzt ein spannendes Jahr, in dem sich zeigen wird, wer da wie viel mitarbeitet. Die Kurse sind immer, die sind alle da, die sind in Moodle angelegt. Manche werden sie mit sehr viel Leben führen, manche erstmal erfüllen, manche erstmal mit weniger. Ich habe aber so die positive Hoffnung, dass bis Ende des Jahres sich ein bisschen was von dieser Ungleichzeitigkeit auch annähert und im Laufe des Jahres sowohl unter den Referentinnen und Referenten als auch unter den Seminarteilnehmenden immer mehr Leute dazukommen, die auf Moodle sind. Und wir bereits im nächsten Jahr viel weniger Ungleichzeitigkeit haben und dann sich so eine Routine auch einstellt und die Leute wissen, was sie an Moodle haben, wissen, was sie da machen können, wofür sie es am besten einsetzen können. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Wir haben jetzt immer gesprochen von den Dokumentationen, weil das unser kleinster gemeinsamer Nenner ist. Es geht ja aber viel mehr mit Moodle. Die Referentenarbeitskreise organisieren sich darüber. Man kann es für Tagungen, Veranstaltungen, Konferenzen als Arbeitsgrundlage nehmen und auch zur Dokumentation dieser Art von Veranstaltungen und auch bis hin zu Selbstlernkursen, die wir da drin haben, ist da ja alles möglich. Also ich bin gespannt, was wir am Ende des Jahres sagen werden, wenn wir zurückblicken in einer Folge, die wir dann aufnehmen, wo wir dann stehen.
Also mir ist der Begriff der Unzeitgleichmäßigkeit ein bisschen zu, also der suggeriert, dass wir quasi zwei Geschwindigkeiten oder mehrere Geschwindigkeiten von ähnlich großen Gruppen haben. Und ich glaube eher, dass wir die mit dieser Dokumentationsablage oder der Dokumentenablage, wenn man so will, dass wir damit erstes Fundament geschafft haben, dass wir sagen können oder den Haken dran machen können, zu sagen, dass wir das bundesweit eingeführt haben. Weil ganz viel in dem Bereich auch über den administrativen Prozess läuft und mit den Leuten zusammen, die diese Seminare dann in den verschiedenen Einheiten anlegen und gestalten. Wir haben total positive Beispiele und auch Menschen und Gruppen und Aktivitäten von Leuten, die schon was damit machen. Aber ich glaube, wenn man sich die Gesamtheit unserer Bildungsarbeit anschaut, dann ist das immer noch die Minderheit, und zwar eine deutliche Minderheit, die vielleicht ein bisschen mehr macht. Und ja, auch ich wünsche mir, dass das ein bisschen mehr wird. Ich wäre aber zufrieden, wenn wir es schaffen, in den nächsten 2 Jahren das sich so zu konsolidieren, dass wir tatsächlich erstmal alle mitgenommen haben, dass sie das tatsächlich nutzen, in welcher Form auch immer. Und dann zeitgleich trotzdem schauen, dass wir gewisse Prozesse weiter begleiten, unterstützen von Leuten, die mehr damit machen. Und wir auch Sachen gestalten und anbieten auf der Plattform. Und da hast du Stichwort gebracht, Sabine, mit den Selbstlernkursen und den Möglichkeiten, wie man Inhalte auch in diese Kurse übertragen kann. Also zum einen Sachen gestalten zu lassen, Stichwort Betriebsratsangebote oder Betriebsratswissen und dabei tarifpolitische Inhalte, die wir machen, die dann wiederum genutzt werden können von Referenten, einzelnen Seminaren. Da steckt noch unheimlich viel Arbeit drin. Und zwar so, dass das, was so ein nächstes Level an Selbstverständlichkeit ausmacht, bis wir das erreicht haben, wir schon auch nochmal über eher so ein 2-3-Jahreszyklen, glaube ich, denken können. Ich würde jetzt sagen, nochmal so ein 3-Jahreszyklus, das Ganze sacken, konsolidieren lassen, vielleicht auch neue Schnittstellen denken, dass wir gewisse Arbeitsprozesse vereinfachen können. Und dann würde ich in 2-3 Jahren, vielleicht sind es nur 2, vielleicht sind es 3 Jahre, drauf gucken und sagen, wo ist das nächste Level, wo wir mit allen quasi die nächste Stufe haben wollen. Das wäre jetzt so für mich der zeitliche Blick eigentlich drauf. Aber es ist super, dass wir überhaupt diese erste große Stufe genommen haben. Die ist, glaube ich, die entscheidende bei dem Ganzen gewesen.
Mhm. Die Arbeit mit Moodle verpflichtend durch die gesamte Organisation durchdekliniert zu bekommen, das ist, glaube ich, schon ein nicht zu gering, also das kann man gar nicht groß genug machen. Das ist halt irgendwie eine sehr, sehr wichtige Sache gewesen, dass alle in der Organisation sich darauf committed haben, das zu benutzen. Damit haben wir einen Standard geschaffen, auf den wir jetzt im Laufe der nächsten Jahre, glaube ich, auch ganz gut aufbauen können. Was man schon auch merkt, ist, dass sich so kleinere Communities bilden. Also die IG Metall hat im Bildungsbereich so einen Community-Hang, allein weil es diese ganzen Racks gibt, in denen sich die ReferentInnen zusammenfinden. Aber jetzt durch diese Moodle-Nummer, in diversen Racks, in denen ich war, hatte ich schon das Gefühl, dass da was zukommt, was diese Racks irgendwie vorher auch latent hatten, nämlich zusammenarbeiten zu wollen, dass über das Moodle nochmal deutlich befeuert wird und wo man irgendwie ganz anders sich auch committet und sagt, hier, das BR1, lass uns da mal bitte einen RAC-weiten Standard entwickeln. Das ist, eigentlich hätten wir natürlich gerne einen IG Metall-weiten Standard, den es natürlich auch so gibt, aber trotzdem macht ja dann jeder irgendwie nochmal so sein Ding. Ist ja auch in Ordnung, aber allein, dass darüber ein Austausch stattfindet, dass da ein Bedürfnis geschaffen wurde, was sich damit eben auch relativ, also über die Moodle-Plattform auch relativ einfach befriedigen lässt, führt sozusagen irgendwie auch dazu, Material miteinander austauschen zu können, was man nicht irgendwie aus einem Intranet oder aus einem Extranet oder aus einem Mitgliedernetz oder wie auch immer runterlädt, sondern was sozusagen schon in so einer Kursinfrastruktur angelegt ist. Und dann findet eben auch deutlich mehr statt, als nur, lass uns mal irgendwie diese Gruppenarbeit oder dieses Fallbeispiel miteinander austauschen, sondern es wird viel zusammenhängender in den Kursen und auch in den pädagogischen Abläufen gedacht. Und das konnten wir doch, also ich hatte das vorher ehrlich gesagt nicht auf dem Plan. Das ist aus meiner Sicht schon etwas, was sich sozusagen im Laufe dieses Projektes entwickelt hat und auch mit zu diesen positiven Auswirkungen gehört, die irgendwie eher zufällig und eher gewachsen sind im Laufe der letzten Monate. Und das ist voll schön, ja.
Ich hatte total viel Kontakt mit Referentenarbeitskreisen in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, es geht uns allen so, oder?
Ja.
Also viel mehr als zu anderen Anlässen.
Ja.
Dass man dann gerufen wurde, ne, erklär uns mal Moodle oder lass uns mal schauen, wie wir uns unterstützen können. Das fand ich so total produktiv und auch super spannend, in so die einzelnen Bereiche, in einzelne Regionen reinzukommen, wo man sonst, also gerade aus Frankfurt oder jetzt aus dem Bildungszentrum, nicht unbedingt Einblick bekommt. Wenn man da eingeladen wird, ist das schon eine total schöne Sache.
Ein tolles Miteinander und diese Kultur des Teilens, die damit sozusagen irgendwie Einzug hatte, sowohl als ihr euch im Ende Dezember auf diesem Hackathon getroffen habt und irgendwie mit ganz vielen KollegInnen zusammen auch Inhalte entwickelt habt, aber auch in solchen Treffen, wie sie jetzt irgendwie am Donnerstag anstehen, wenn sich der Arbeitskreis Bildung digital trifft und so. Und wo man ja schon auch irgendwie sieht, das sind vielleicht die Leute, die noch affiner da dran sind, aber die jetzt sozusagen so eine gemeinsame Sprache haben, nämlich können wir das in Moodle machen und wenn ja, wie? das ist schon etwas, was wir vorher so nicht hatten und was eben jenseits der Einrichtung von Infrastruktur auch etwas Kulturelles geändert hat in der Organisation, zumindest was den Bildungsbereich angeht. Und so ein bisschen würde ich mir das natürlich auch irgendwie darüber hinaus bei der Einführung von Office 365 wünschen, aber es ist halt ein anderes Thema und das wird sozusagen auch anders diskutiert. Aber bei Moodle sieht man das. Und da findet dieser Austausch statt, weil wir ihn sozusagen aktiv vorantreiben und sagen, hier, wir zeigen euch, wie man Kurse kopiert. Das ist sozusagen der Grund, weswegen du einmal einen Kurs anlegst, weil es so einfach ist, ihn zu kopieren und du musst ja diese Arbeit nicht vor jedem Seminar neu machen. Und das haben wir sofort verstanden.
Ich befürchte, Guido, wir haben es gerade hochgefeiert, weil wir genau wissen, andere Software-Einführungen werden bei weitem nicht so alter werden. Ich habe schon das nächste Projekt vor der Brust und ich weiß, das wird nicht so viel Rückenwind laufen. Ja. Aber gut, dafür ist es unser Job. Ne?
Ja, der Vergleich mit Office, der ist, da musste ich jetzt auch sehr schmunzeln, wir alle. Ja. Das ist natürlich, das hast du plötzlich auf dem Rechner und musst dich damit auseinandersetzen, aber
ja, das hast du also plötzlich auf dem Rechner. Ne? Das ist vielleicht auch ein Problem. Und trotzdem müssen die sich ja jetzt auch mit Moodle befassen. Es ist ja nicht so, dass es eine Möglichkeit gäbe, sich da irgendwie rauszuziehen. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, die machen das gerne und das liegt auch ein bisschen. Und da will ich gar nicht nur uns alleine feiern, sondern da möchte ich alle, die sich sozusagen auch in diese Bildungs-, in diese Moodle-Fortbildung gerade so rein eingeben, feiern. Das passiert ja sozusagen jetzt auch auf dieser Train-the-Trainer-Ebene direkt auf RAC-Ebene, wo wir das gar nicht mehr so mitbekommen. Das ist aber, es gibt einen Schulungsbedarf und über den Schulungsbedarf entsteht aber auch ein Austauschbedarf. Der ist so zwangsläufig und unmittelbar auch an dieses Digitalisierungsbedarf Projekt angebunden. Und gibt es viele Leute, die das voller Freude tun und eben nicht sagen, ja, müssen wir halt, ne? Müssen wir halt jetzt durch. Ne? Das ist uns jetzt halt irgendwie, wir haben ja keine Wahl. Ne? Aber das ist ja das, was wir exakt nicht in den Schulungen hören, dass die Leute sagen, ich habe ja keine Wahl, sondern sie sagen, boah, ist das geil.
Also ich will kein Wasser in den Wein kippen, sondern ich bin voll dabei. Das ist wirklich, wirklich erfolgreich gelaufen. Nein, Schritt zurück. Es ist wirklich gut gelaufen. Ja? Also kann man gar nicht anders sagen.
Es gibt immer Widerstände, das ist total normal. Aber sie sind in diesem Fall deutlich geringer als bei vielen anderen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben innerhalb der EGMT. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben.
Ja. Aber trotzdem bleibt es ja nicht aus, dass wir also andere unterstützen und aber auch selber, sagen wir mal, so Zugpferd-Funktionen übernehmen müssen. Ich würde vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen schon auf das zweite Thema mit der Jahresarbeitstagung schwenken. Wir haben ja auch bei einzelnen Veranstaltungen, du hast den Hackathon Ende letzten Jahres in der Forum Bildung Digital unseren Arbeitskreis angesprochen. Wir hatten die Jahresarbeitstagung und wir versuchen natürlich auch Standards zu setzen, indem wir zeigen, wie man Veranstaltungen anders aufbereiten kann, um Moodle dann als mehr als nur als die Dokumentationsablage zu nutzen. Wir haben jetzt zum Beispiel Steckbriefe dort integriert bei der Jahresarbeitstag. Das hatten wir beim Forum Bildung Digital schon gemacht, wo wir die Kennenlernrunde quasi vorgelagert haben. Wir haben Fragen gesammelt. Wir haben alle Unterlagen und Materialien nochmal ganz anders aufbereitet, Videomaterial gesammelt. Wir haben Interaktionsmöglichkeiten in der Zulung der Workshops organisiert über die Jahresarbeitstagung. Das wäre eigentlich mein Wunsch, wenn wir das jetzt mal nach vorne denken, dass das nicht was ist, wo klar ist, das machen jetzt die wenigen, die jetzt schon ganz viel damit gemacht haben und die auch so ein Sendungsbewusstsein mit haben, sondern dass irgendwann der Bildungsstandard für uns, dass größere Veranstaltungen oder auch Reihen oder sagen wir mal, Sachen, die es standardmäßig gibt, dass da einfach so ein anderer Moodle-Kurs-Standard etabliert wird, wo mehr ist als nur das, was wir jetzt hier als kleinsten gemeinsamen Nenner bestimmt haben mit der Dokumentation, sondern dass da einfach ein paar Sachen nicht nur ausprobiert werden, sondern sich etabliert haben. Das, aber wie gesagt, bei so Einzelveranstaltungen drin, gerade bei der Jahresarbeitstagung, finde ich, sind die wieder auch ein paar ganz gut gelungene Sachen mit dabei gewesen.
Ich bin ja die Optimistin vom Dienst. Ich bin auch da total optimistisch, dass das so ein bisschen wie so ein Schneeball auch von alleine ins Rollen kommt. Wir müssen den Schneeball anstupsen, das ist klar. Wir müssen den ins Rollen bringen, das machen wir ja auch schon. Aber ich bekomme auch mit, dass das ja schon passiert, sowohl in der Fläche als auch hier in Frankfurt, dass andere Abteilungen anfangen, mit Moodle zu arbeiten und Moodle genau so zu denken, wie du es gerade beschrieben hast. Ach, ich habe eine Veranstaltung, das ist doch super, kann ich, da brauche ich ja auch irgendwie eine Struktur, innerhalb der ich mich organisiere und habe Dokumente, die ich teilen möchte und vielleicht noch ein paar Fotos, die ich da reinstellen möchte. Und das passiert ja schon. Noch in kleinem Stil, vieles kriegen wir vielleicht aber auch gar nicht mit. Ne? Das, aber ich bin da sehr optimistisch, dass auch das ja an Fahrt aufnimmt. Wir werden gucken, dass wir es begleiten. Wir werden natürlich Moodle jetzt nicht alleine laufen lassen, sondern da wird noch viel Arbeit drinstecken in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich ist man nie ganz fertig mit so einem Projekt, weil es immer weiterentwickelt wird, weil wir es auch weiterentwickeln wollen. Das Moodle, was wir jetzt so haben, wird in 1, 2, 3 Jahren so wahrscheinlich nicht mehr, also nicht genauso aussehen. Wir werden da sowohl optisch als auch was die User Experience oder genau, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, was das angeht, wir werden es nutzerfreundlicher machen. Also es wird immer in Bewegung sein, es wird sich weiterentwickeln, wir werden da weiter dran arbeiten und dieses Projekt nie abschließen, es sei denn, es kommt irgendwann was Neues.
Also ich finde, wir haben uns hier eine super Messlatte gesetzt. Also, dass wir jetzt schon auf der Instanz, auf der wir sind, fast 9000 Teilnehmer haben, ist also rein numerischen Riesenerfolg. Und wir haben ja jetzt unsere Hosting-Kapazitäten auf 20.000 anvisiert. Auch das, finde ich, ist schon eine echte Hausnummer. Also wir gucken, wie viele Leuten wir Raum geben wollen, in dieser Moodle-Plattform ihre Unterlagen abzurufen beziehungsweise ihre Möglichkeiten dort zu nutzen. Ich glaube auch, dass das nur wachsen wird und bin da sehr zuversichtlich.
Ja, wir haben im Moment 9.300 Nutzende, wobei man natürlich auch sagen muss, die sind nicht alle immer gleichzeitig auf der Plattform, bei weitem nicht. Aber wir wachsen im Moment 1.000 Teilnehmende, also 1.000 neue Accounts pro Monat machen wir, ungefähr. Und das ist so die Hausnummer. Und ich wollte noch hinzufügen, also die Bildungsarbeit der IG Metall ist ja eine sehr zersplitterte. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie so dieses Zentralorgan, von dem aus dem heraus sich alle bedienen, sondern das ist so, jeder macht aus seiner Geschäftsstelle, in seiner BIKO, in seinem Bildungszentrum so sein Ding. Vermutlich macht das auch jeder Bildungsreferent, jede Bildungsreferentin oder jeder Referent, jeder Ehrenamtliche und so weiter nochmal selbst so für sich. Es ist sehr in Teams sortiert und es ist sehr, sehr klein. Und über diese Moodle-Plattform muss man halt einfach auch irgendwie sehen, haben die jetzt einen großen gemeinsamen Nenner, über den es einen großen Bedarf gibt, sich auszutauschen. Es ist immer auch so ein Querschnittsthema. Sei es, dass irgendwelche tarifpolitischen Bausteine entwickelt werden, dann denkt man das irgendwie mit. Oder dass irgendwie zentrale Seminare wie das BA1 weiterentwickelt oder über Material angereichert werden. Und auch das sind Kurse, da sind 400, 500 ReferentInnen drin. Die bekommen jetzt plötzlich alle auf einmal alle ein und dasselbe Material zur Verfügung gestellt. Es gibt überhaupt gar keine Irritationen mehr. Wo ist das Material eigentlich? Wo finde ich das? Das hat jetzt sozusagen alles Orte. Und gab es ja vorher so nicht. Und ich finde, dass so eine Veranstaltung wie die Jahresarbeitstagung, die ja letztendlich auch nur noch einen bestimmten Bereich der IG Metall Bildungsarbeit abbildet, das ganz schön zeigt, dass sich dann auch hier sozusagen eigentlich ein Grüppchen findet, die sozusagen darüber einen Ort hat, über das eben auch kommuniziert werden kann, wie du das getan hast, Sokjong, so, das Material ist jetzt da, ihr könnt euch das jetzt irgendwie angucken. Und du kannst Leute nochmal an Dinge erinnern. Also du hast nicht irgendwie eine Veranstaltung und dann bist du irgendwie raus, sondern bekommst irgendwie 2 Wochen oder 2 Monate später eine Mail und steht nochmal irgendwie, fühlt sich nochmal erinnert. Das sind ja alles Möglichkeiten, die hatten wir vorher gar nicht. Und das ist schon irgendwie auch für die Art und Weise, wie man Bildung macht, ob jetzt digital oder nicht, ist das natürlich ein Riesending, wenn man auf diese Art und Weise mit den KollegInnen auch noch nach einem Seminar locker in Kontakt bleiben kann.
Lass uns doch mal den Faden aufgreifen und zur Jahres der Arbeitstagung nochmal 3 Worte sagen. Wir hatten da ja auch über, das hatten wir uns ja auch als Thema ein bisschen vorgenommen. Jahresarbeitstagung, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist eine Veranstaltung, die findet jährlich statt, immer zu Beginn des Jahres im Januar in einem der 7 Bildungszentren der IG Metall rotierend. Und dort treffen sich die hauptamtlich Beschäftigten der Bildungszentren und des Funktionsbereichs gewerkschaftliche Bildungsarbeit in Frankfurt, also aus Frankfurt. Mhm. Die hauptamtlichen Bildungsreferentinnen und besprechen das vor ihnen liegende Jahr und die Themen, die anstehen und das, was die Gesellschaft und die IG Metall bewegt und eben was dann auch der Bezug zur Bildungsarbeit ist. Genau, dort haben wir uns getroffen im Januar in Sprockhövel, hatten Gäste, haben unter anderem einen Vortrag von Albrecht von Lucke gehört und der Verein zur Bewahrung der Demokratie war dort. Wir wollten noch mal kurz draufschauen, was wir dort diskutiert haben. Mag einer von euch seine Gedanken dazu teilen?
Vielleicht vor diesem inhaltlichen Highlight, das wir da hatten, auch noch mal ergänzt, dass wir ein neues Vorstandsmitglied haben, das zuständig ist für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Der geschätzte Kollege Ralf Reinstädtler, mal gucken, ich werde ihn darauf hinweisen, dass wir diesen Podcast haben. Vielleicht hört das ja, also bleibe ich jetzt hier mal freundlich, vorsichtig. Nein, es ist super, dass Ralf jetzt auch die Gelegenheit hat, das erste Mal vor den Bildungsreferenten sich vorzustellen. Das ist noch ein Kennenlernen. Der Ralf ist hier in Frankfurt schon ganz gut gelandet zu dem letzten Gewerkschaftstag. Hat auch eine Bildungsaffinität, kommt aus einer Geschäftsstelle, die auch Bildung immer hochgehalten hat. Und das war auch nochmal so ein Highlight der Veranstaltung, dass wir ihn dann dort hatten. Du hast ihn vorher gar nicht gekannt, Guido, oder?
Nee, ich kannte den nicht.
Mm-mm. Ja, und wie war der erste Eindruck so?
Ja, gut. Ist halt ein netter, offener Typ. Ist ja meistens so. Die Leute, die in den Vorstand gewählt werden, die sind halt, das sind halt auch Sympathieträger. Und das kann man auch für den Ralf sagen. Hat da irgendwie einen guten Aufschlag gemacht, würde ich sagen. Bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten 4 Jahre mit ihm zusammen werden.
Ja, ich bin zuversichtlich.
Also was schon ein Vorteil ist, dass wir jetzt zumindest aus einer Hand auf der einen Seite irgendwie, er hat auch die Verantwortung für den IT-Bereich, ne? Innerhalb der IG Metall und er ist gleichzeitig sozusagen für den Bildungsbereich zuständig, dass das natürlich irgendwie jetzt uns ganz gut in die Karten spielt, was auch unsere Vorhaben angeht, weil das sozusagen mit Ralf aus einer Hand kommt. Ne? Also ja. Bildung und Digitalisierung.
Ich habe Ralf auch schon Moodle gezeigt, also er weiß auch schon ungefähr, was wir da gemacht haben. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Du hattest aber gefragt, Sabine, wegen diesem inhaltlichen Highlight mit Albrecht, ne? Da würde ich gerne auch nochmal kurz drauf eingehen wollen. Wir hatten ja den Haupttag der Veranstaltung mit dem, sagen wir mal, übergeordneten Stichwort Demokratie in der Krise oder Demokratie, Quo Vadis oder wie auch immer man das nennen mag. Eingeleitet und dafür Albrecht von Lucke eingeladen, Blätter für deutsche internationale Politik. Ich glaube, da können wir noch mal ein paar Infos reingeben. Wir haben den Vortrag aufgezeichnet, der findet sich auf YouTube. Sabine, du hattest auch einen Podcast mit ihm zusammen aufgenommen und auch grundsätzlich noch mal ein paar Leute eingeladen, über die Jahresarbeitstage zu reflektieren. Auch das sind sehr hörenswerte Medienprodukte, die dabei rausgekommen sind. Also da kann man noch mal en Detail nachhören. Ich fand es einen total spannenden Aufschlag, also mit so einer gesellschaftspolitischen Note, so ein bisschen weg von unseren Alltagsfragestellungen, die wir so haben rund ums operative Geschäft, mehr hin zu, wo stehen wir eigentlich? Und zwar nicht nur als Gewerkschaften, sondern gesellschaftlich mit ganz vielen Themen, die wir dann auch wieder so im Seminar spüren. Und da fand ich es nochmal ganz spannend, weil der Albrecht natürlich als jemand mit dem politischen Großblick das auch vor allen Dingen auf dieses Klammer auf Wahl, Klammer zu Jahr bezogen hat mit all den Terminen, die auch anstehen, sei es jetzt der Präsidentschaftswahl in Russland, den Europawahl, den Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern bis hin zu den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Das ist ja total aufgeladen mit dem, was dort gewählt wird und wie auch die Richtungsentscheidungen über die Kandidaten oder die Parteien hinaus, was das eigentlich für unser gesellschaftliches Zusammenleben heißt. Ich finde, dem Albrecht kann man nicht nur total gut zuhören, auch wenn der ein oder andere Werbeblock für die Blätter dabei schon integriert ist. Also da nochmal eine absolute Seh- und Hörempfehlung für diesen Vortrag. Der Albrecht liest viel, redet schnell und hat, ich finde, sehr spannende Überlegungen, vielleicht. Man muss auch nicht alle teilen, die man da hat, aber es sind auf jeden Fall, finde ich, absolut spannende Gedankenanregungen dabei, die man auch nutzen kann, um sich selber nochmal zu justieren, aber auch Gedanken in Seminare reinzutragen. Und das wäre nochmal ein Tipp von meiner Seite, wenn es auch im Seminar Themen gibt, die in die Richtung reingehen, dass man auch durchaus dieses YouTube-Video bis hin zu einzelnen Segmenten aus dem Video heraus nochmal nehmen kann, um mit den Leuten drüber zu diskutieren. Also ich finde, das war zwar Anfang des Jahres, aber dadurch, dass es auch diesen ganzen Bogen macht, bis hin zu welche Rolle spielen wir als Gewerkschaft eigentlich, kann man das auch total gut weiterverwenden, um damit weiterzuarbeiten. Das ist zumindest das, was mir dabei hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit so ging.
Also ich möchte auf gar keinen Fall unerwähnt lassen, dass ich zwei Highlights hatte, nämlich Albrecht und aber auch den Verein zur Bewahrung der Demokratie, der dann im Anschluss noch ebenfalls einen Input gab. Und ich fand, es war ein sehr guter Bogen, der dann geschlagen wurde von Albrecht von Lucke, der die gesamtgesellschaftliche Einordnung und Situationsbeschreibung, die weltpolitische Situationsbeschreibung gegeben hat, hin zum Verein zur Bewahrung der Demokratie, der bei uns in den Betrieben, in den unterschiedlichen Bezirken, die wir haben, unterwegs ist. Und das, was Albrecht skizziert hat im Großen, dann im Kleinen auf der betrieblichen Ebene erlebt und bearbeitet. Ich fand, das war irgendwie rund und für mich sehr gut nachvollziehbar. Ja, wir sind konkret dann auch im Gespräch mit ihm, haben wir das nochmal ein bisschen aufgegriffen im Podcast, ein paar Sachen hängen geblieben. Ich glaube, ich habe das auch echt gebraucht, mal so ein Blick von außen auf das große Ganze und eine Einordnung, wo stehen wir denn demokratisch, was ist der Zustand unserer Demokratie in unserem Land vor den Europawahlen, vor den Landtagswahlen im Osten, die im Herbst anstehen. Und dann aber auch mit Blick auf die ganze Welt, wo in Amerika gewählt wird dieses Jahr, wo in Russland mit Putin jemand weiterhin an der Macht ist, den er als Faschisten bezeichnet hat, zu Recht. Und was das eigentlich alles insgesamt heißt, wie das ineinander greift und miteinander zu tun hat. Und ich finde, wir erleben in diesen Tagen sehr eindrücklich, dass das auch bis hierzulande große Wellen schlägt, wenn wir von Ereignissen hören, die auch in unserem Umfeld passieren, die unschön sind, Diskriminierung, Übergriffe, rechte Vorfälle, die auch vor den Gewerkschaften oder vor unserer Gewerkschaft nicht Halt machen aus unseren eigenen Reihen, dann stimmt mich das umso mehr nachdenklich. Und ich habe vor allem bei ihm aufgegriffen, etwas, was ich auch immer schon im Kopf hatte, wir müssen uns viel mehr Bündnispartnerinnen und Bündnispartner suchen im demokratischen Spektrum, sei es auch, dass wir dort mit Personen oder auch Parteien oder Verbänden oder wie auch immer zusammenarbeiten müssen, die vielleicht erstmal nicht uns komplett nahestehen, es aber darum geht, die Demokratie vielleicht irgendwann wirklich hart verteidigen zu müssen. Und dann müssen wir, finde ich, kooperationsbereit sein, auch mit Kräften, die vielleicht erstmal nicht uns als erstes einfallen. Da hat er uns so ein bisschen, naja, vielleicht drauf eingeschworen, klingt vielleicht sehr hochtrabend, aber irgendwie schon. Und das fand ich ganz gut, dass man da vielleicht nochmal in die eigene Reflexion geht, über den Tellerrand guckt, mit wem bin ich denn da auch bereit zusammenzuarbeiten, vielleicht wenn es hart auf hart kommt. Das andere, was mir so hängen geblieben ist, war, dass er eben gesagt hat, die Demokratie ist immer nur so stark wie, so schwach wie ihre Feinde stark sind oder umgekehrt, so stark wie ihre Feinde schwach sind, genau, und wir letztendlich irgendwie, also ja, wir letztendlich auch daran kranken und der Zustand unserer Demokratie hierzulande daran krankt, dass wir die AfD so, nicht wir jetzt als Einzelperson, aber ne, dass die AfD so stark ist, liegt halt auch daran, dass wir so schwach sind, dass wir dem so wenig entgegensetzen. Und da hat es bei mir so in ein paar Punkten auch Klick gemacht, dass ich dachte, ja, da ist irgendwie was dran. Und genau, und dann eben dieser Sprung zum Verein zur Bewahrung der Demokratie, die berichtet haben von ihrer Arbeit auf betrieblicher Ebene, aber auch sehr viel, sie machen auch sehr viel Beobachtung, antifaschistische Beobachtung, dokumentieren, beobachten das Zentrum Automobil, diese Pseudo-Gewerkschaft, die sich da vor allem in Baden-Württemberg breit macht. Ja, das fand ich, war irgendwie ein sehr guter Tag, weil der sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und die, genau, wir haben den Vortrag aufgezeichnet mit Albrecht von Lucke, den findet ihr bei YouTube. Wir werden ihn aber auch im Bildungsblog verlinken. Und den Podcast findet ihr auf bildunginbewegung.de, igm-bildung-in-bewegung.de.
Genau, das packen wir am Ende in die Shownotes, würde ich sagen.
Mhm. Genau. Genau.
Wie fandst du es denn, Guido?
Also gut, ich habe die Zeit genutzt, jenseits dieser Vorträge viel mit Menschen zu reden, mit denen ich sonst nicht so richtig zum Quatschen komme, und habe auch unter uns gesagt, das hört ja eh niemand mit, die Arbeitsgruppen geschwänzt und habe mich stattdessen irgendwie mit Menschen aus den anderen Bildungszentren unterhalten, dadurch, dass ich ja ehrlich gesagt relativ viel rumkomme und auch in den anderen Bildungszentren ganz gut vernetzt bin im Laufe der letzten Jahre, es staut sich da so einiges auf. Also während Corona konnte man das irgendwie ganz gut auch miteinander tun, aber jetzt ist jeder wieder so in seinem eigenen Bildungszentrum drin, und dann ist so eine JAT-Tagung auch ganz gut dazu geeignet, um sich mit den Leuten mal irgendwie auf den neuesten Stand zu bringen, den Gossip auszutauschen und so etwas alles.
Ja, ich bin so ein bisschen, also vielleicht um vom Thematischen nochmal so einen Schritt in die Richtung reinzumachen. Ich habe da noch keine fertige Meinung, beziehungsweise ist da für mich gefühlt so eine Leerstelle übrig geblieben, auch nach Corona, wo du genau das angesprochen hast, dass wir relativ viel überhausübergreifend oder insgesamt übergreifend Kommunikation gehabt haben. Und wenn man das mal mit dem Thematischen, Sabine, jetzt, was Luca und auch der Verein aufgegriffen haben, mal weiter sieht, wir sind oft in diesen einzelnen Zellen, sagen wir, Bildungszentren oder in diesen einzelnen Arbeitskreisen. Und eigentlich hätte man ja aus Corona schon mitnehmen können, dass die übergreifende Vernetzung so einfach ist wie noch nie. Ne? Also man muss einfach nur mal Impulse setzen und dann, sagen wir, ins Gespräch kommen. Aber das scheitert natürlich an der Routine, an den eigenen Arbeitszusammenhängen, und dass es oft dann doch sowas wie, sagen wir, den Ruf von so einem Overhead gibt, der das dann für einen macht, diese Koordinierung, das Ganze reinzuholen. Und da so hadern wäre jetzt zu viel, aber also es wäre so mal so technisch so einfach, sich so ein bisschen zu vernetzen und so ein bisschen selber auch bottom-up so Verbindung zu suchen, das zu organisieren. Da nehme ich schon wahr, das ist immer auch oft immer noch, und das ist ja unsere Rolle in Frankfurt, und das machen wir auch, das ist ja auch alles gut, aber dass vielleicht sogar eine Chance vertan wurde, sich da selber ein bisschen am eigenen Schopf zu packen und Sachen anzugehen und Sachen zu machen. Also wir machen jetzt hier wieder einen großen Kopf drüber, wie wir jetzt auch das Thematische rund um die Frage der Stärke der Demokratie aufgreifen, und keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch nur so eine Ratlosigkeit oder so eine Suchbewegung, wie man mit so Themen dann einen Schritt weiterkommt an der ganzen Stelle. Also ich nehme schon wahr, dass es oft immer so ein Erwarten ist, dass jemand die Schritte vorgeht oder so Prozesse auflegt. Und weniger, dass man jetzt auch Initiativen, die es gibt, und Leute, die sich schon kennen, Leute, die sich schon auch irgendwie verbünden und Sachen weitermachen, dass man dort auch Initiativen aufgreifen kann. Das nehme ich nicht so stark, weil ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausdrücke. Ich bin bloß drauf gekommen, Guido, weil wir ja immer schon diese jährlichen Treffen haben, wo man sich dann mal wirklich ein bisschen, also wo man mal ein bisschen die Zeit nutzt. Vielleicht liegt es auch an unseren vollen Terminkalender, dass wir es zwischendurch nicht schaffen, aber es, ja, es ist schade, würde ich mal sagen. Ich würde es mir mehr so bisschen organischer, ein bisschen lebendiger wünschen. Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich so ist zum einen, und ob das jetzt auch nicht so ein frommer Wunsch ist.
Also es gibt ja schon irgendwie, bevor die JAT anfängt, diese zwei Tage, in denen in der Regel die Themenbereiche, sage ich mal, es heißen ja nicht überall Handlungsfelder wie in Sprockhövel, aber dass diese Themenbereiche sich irgendwie zusammenfinden. Also es gab offensichtlich ein Treffen der Menschen im gesellschaftspolitischen Bereich. Das gibt es 100%ig auch für die Betriebspolitik und so. und für die Tarifpolitik jetzt gerade eh, weil es dann Zusammenarbeitsbedürfnis gibt wegen der tarifpolitischen Bildungsoffensive. Aber das sind ja, das sind ja Dinge, die dann eh schon, wenn auch nur im Vorfeld der JAT laufen, aber ich glaube, dass dieses Bedürfnis da ist und dass das zumindest da auch befriedigt wird in diesem Zusammenhang.
Ich kann das tatsächlich schlecht einschätzen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich mich hier outen. Mir geht es schon auch so, dass, also meine Situation ist ja so, dass ich in den Bildungsbereich gekommen bin, da war Corona schon, hatte schon total zugeschlagen, die Bildungszentren waren gerade geschlossen und als ich in den Bildungsbereich in Frankfurt kam, habe ich eine sehr aktive Zusammenarbeit erlebt zwischen den Häusern, zwischen allen Referentinnen und Referenten, aus dieser Notsituation herausgeboren natürlich. Ich will nicht sagen, dass es diese Zusammenarbeit nicht vorher auch schon gegeben hatte, aber sie war wahrscheinlich in dem Zeitraum sehr, sehr, sehr viel intensiver, natürlich auch, weil die Häuser zu waren und wir dann alle zusammen dieses digitale Programm aus dem Boden gestampft hat und ihr habt die Web-Talks aus dem, erfunden natürlich nicht, aber ihr habt die Web-Talks organisiert und musstet ja auch euer Geschäft am Laufen halten, ihr Bildungsreferentinnen und Referenten. Und diese Form der Zusammenarbeit, ich bin dann irgendwann ja in Elternzeit gegangen, 1,5 Jahre später wiedergekommen, da war Corona nicht mehr so präsent, die Häuser waren natürlich längst wieder offen, alles war wieder zurück zum Regelbetrieb gekommen. Diese Art der Zusammenarbeit war dann nicht mehr vorhanden. Ist auch nachvollziehbar, jeder ist wieder im Tagesgeschäft drin. Mir ging es tatsächlich aber so, dass ich auch ein bisschen schade fand und finde, dass bestimmte Dinge nicht konserviert wurden aus der Zeit, wie zum Beispiel hybride Veranstaltungen, das, was ich wahrgenommen habe, das ist jetzt ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema, aber trotzdem schießt es mir gerade durch den Kopf. Wir haben so viel ausprobiert, so viele Formate getestet, auch erfolgreich und wir sind irgendwie, finde ich, bei vielen Dingen wieder eigentlich an dem Punkt vor Corona, dass man nicht darüber nachdenkt, wenn man eine Präsenzveranstaltung hat, dass man doch einfach auch noch eine Kamera laufen lässt und ein paar Leute im digitalen Raum abholt. Was jetzt eigentlich gar nicht mehr so kompliziert ist, weil die Technik haben wir 100-fach ausprobiert und das kann man auch niedrigschwellig machen, solche Sachen. Und ich finde es auch, also auch unser digitales Programm ist ja deutlich geschrumpft, diese Zusammenarbeit an der Stelle und die Koordination, der Austausch, die finden so nicht mehr statt. Ich sehe auch viele Bildungsreferentinnen und Referenten überhaupt nicht mehr seit dieser Zeit, kann es aber total gut nachvollziehen und habe gerade auch gar nicht so die zündende Idee, wie man es angesichts der straffen Zeitpläne, die wir alle haben, arbeitstechnisch, wie man es wieder richtig gut aufleben lassen könnte.
Und ich glaube, dass das sich auch nur schwer aufleben lässt. Also ich kann zumindest irgendwie sagen, dass ich ja nach wie vor noch Online-Seminare anbiete, die im Moment zumindest flächendeckend ausfallen, weil sich irgendwie nur 1-2 Leute anmelden. Und es liegt nicht an der Werbung. Also ich habe dazu irgendwie eine Moodle-Community und Newsletter, erreiche über beide Dinger zusammen bestimmt irgendwie so 350, 400 KollegInnen. Und ich würde sagen, das zündet nicht. Also das sind die Leute, die sich für diese Formate interessieren. Das sind die Leute, die irgendwann mal an einem solchen Format teilgenommen haben im Laufe der letzten 2 Jahre. Die kommen nicht mehr.
Ja, also an der Stelle würde ich sagen, Guido, wir sind den Schritt nicht konsequent weitergegangen, tatsächlich die Gruppen nochmal anders zu adressieren, an die wir aktuell gar nicht rankommen. Mhm. Also das ist gewachsen, das ist wieder eingeschlafen, das ist klar. Aber Chance wäre gewesen an der Stelle, wenn wir das jetzt mal linear versucht hätten weiterzuführen, zu gucken, wen wir erreichen, wen wir es noch nicht erreicht haben. Wir sind noch an einem neuen Projekt dran, um genau da nochmal anzusetzen. Ich glaube gerade, du hast ja die Werbung angesprochen, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben, ne, was das angeht. Also das ist auch noch nicht abgeschnitten, aber wir haben ja schon mal Luft geschnuppert, was geht, ne, an der Stelle. Und ihr habt es ja auch beide gesagt, der Alltag ist wiedergekommen. Der Alltag hat sich jetzt dadurch nicht transformiert. Es hat ja keiner mehr Kapazitäten bekommen, jetzt zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Da bin ich ja schon froh, dass die Leute Moodle einigermaßen gut aufgenommen haben, obwohl das für die meisten eigentlich heißt, oder für viele zumindest eigentlich heißt, dass sie dann nochmal ein paar Schritte mehr gehen müssen, um das für sich nutzbar zu machen. Also das sind auch viele Ressourcenfragen einfach nicht angegangen oder geklärt worden. Ich glaube, da sind wir nicht alleine. Also wenn ich in den Schuldiskurs denke, ist ja das auch eine der prägenden oder der einschneidenden Probleme in dem Bereich, dass da zusätzliche Aufgaben verlangt werden und keiner sagt einem, wer das dann wie erfolgreich zusätzlich erledigen soll. Ne? Aber gut, das ist jetzt erstmal so und wir haben auf der Jahresarbeitstagung mal wieder die Gelegenheit gehabt, miteinander zu quatschen und wir sind alle einen Schritt weiter gekommen. Jetzt, was du angesprochen hast, Sabine, in Spruckhöffel ist es zum Beispiel relativ einfach möglich, die Kamera mehr oder weniger einfach anzumachen. Müssen dann denken. Ne? Und da hatte ich ja vorne drauf Bezug genommen, da war ich ein Ticken skeptischer als du genau an der Stelle. Dieses einfach selbstverständlich machen und immer mitdenken, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis wir so eine neue Selbstverständlichkeit drin haben. Also ich sehe es immer wieder bei Kollegen, für denen ich eigentlich denke, eigentlich müssten die es auf dem Schirm haben, ja. Und dann haben sie es doch nicht. Und dann machen sie doch wieder 0815, ne? Weil eine Veranstaltung halt auch schon so relativ aufwendig ist. Und dann diese 3% mehr Aufwand, das weiterzudenken, das fehlt dann oft einfach, weil das erste wegfällt. Aber ne, wir sind da unverzagt. Das wird weitergehen. Wir werden immer wieder dran erinnern. Irgendwann wird es tatsächlich, da bin ich fest überzeugt von, wird das zum Standard dazugehören.
Und ich finde es, um auch das nochmal ein bisschen ins positive Licht zu rücken, ne, also auch wenn es in Anführungsstrichen nur einmal im Jahr ist, ich finde es total wichtig, dass wir diese Veranstaltung haben. Das ist für die Zusammenarbeit im Bildungsbereich total essentiell. Und es gibt ja darüber hinaus trotzdem Austauschrunden. Also da hat sich das Digitale ja super durchgesetzt. Es gibt auf verschiedenen Ebenen Austauschrunden. Es gibt Arbeitsgruppen, Konzeptgruppen, die zu verschiedenen Themen arbeiten, die sich auch treffen. Das hängt auch immer ein bisschen von den Personen ab, die dahinter stehen, wie aktiv diese Gruppen sind. Und also es ist nicht so, dass wir alle übers Jahr verteilt gar nicht miteinander sprechen und uns dann nur im Januar sehen und uns dann wieder freuen, sondern auf verschiedenen Ebenen findet natürlich auch was statt.
Das stimmt, absolut. Mit Blick auf die Uhr, Guido, Sabine, wir hätten noch ein großes Thema. Ich befürchte, wenn wir das aufmachen, dann sprengen wir unsere Terminkalender. Ja, ich glaube, wir sollten uns auch vielleicht das. Zeit dann nochmal verabreden. Ne? Also das Thema ist, um da mal zu spoilern, ChatGPT, Klammer auf KI, Klammer zu und die Auswirkungen auf die gewerkschaftliche Bildungsarbeit oder die Chancen für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Da haben wir ein paar spannende Experimente, vor allen Dingen von deiner Seite aus, Guido, mitbekommen, beziehungsweise hatten auch insgesamt ein paar Diskussionen, weil das natürlich hier eine Rolle spielt bei uns. Hätte ich gerne Lust, mit euch nochmal auszutauschen. Ich glaube, ich habe ja auf dem Schirm, Sabine, du willst dich auch als Expertin ausbilden in dem Bereich.
Moment. Bitte keine Dinge hier ankündigen, die ich dann nachhalten muss.
Ach was,
aber
na klar.
Das Thema ist natürlich hochgradig interessant und ich habe durchaus Lust, mich da mal ein bisschen näher mit zu befassen. Ja. Und da wäre so eine Podcast-Folge natürlich ein guter Aufschlag.
Ja, das stimmt. Ja, super. Dann machen wir doch jetzt hier einen Deckel drauf und sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Und das nicht in einem Jahr und 10 Monaten, sondern deutlich früher, so hoffe ich. Ja?
Wir geloben Besserung.
Alles klar. Dann
mach's gut.
Tschüss an alle.
Tschüss.